Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, meine Damen und Herren, es geht direkt weiter. Wir machen hier einen fliegenden Wechsel. Unsere neuen Gäste richten sich ein. In der Zeit erzähle ich Ihnen kurz, worum es geht. Mein Name ist Esra Küçük. Ich kuratiere hier den Schwerpunkt Europa 21. Wir sind seit Donnerstag hier im Café Europa und diskutieren jeden Tag über die Frage, wir in Europa, was hält uns eigentlich noch zusammen? Uns geht's hier in den 4 Tagen darum, ein wenig innezuhalten, kritisch zu reflektieren über die Zeit, in der wir gerade leben. Gar nicht so sehr in den Streit, um das richtige Argument zu kommen, sondern erst einmal ein bisschen zu verstehen, was eigentlich um uns herum passiert. Heute, einige von Ihnen wissen's, feiern wir den 60. Geburtstag der Europäischen Union. Das nehmen wir natürlich auch zum Anlass, darüber ins Gespräch zu kommen. Wie wäre das eigentlich, wenn wir Europa nicht hätten? Wäre das genau momentan der Zeitpunkt, wo wir eigentlich Europa wieder neu erfinden würden, müssten? Wie würde dieses Europa aussehen? Dazu haben wir heute 4 Gäste hier, die ich nicht vorstellen werde, sondern die Moderatorin gleich übernehmen wird. Jetzt sprechen wir zu dem Thema Jung gegen Alt. Und Anke Plättner ist hier und ich danke dir sehr dafür. Herzlich willkommen. Ich übergebe direkt an dich.
Herzlichen Dank, Esra Küçük. Ja, Europa feiert 60. Geburtstag heute in Rom. Bei ähnlich schönem Wetter nehme ich mal an, wie hier in Leipzig. Und dann habe ich mir so überlegt, das ist ja noch nicht die EU gewesen, aber wenn man sieht, Europa in diesen 60 Jahren, wie hat sich das eigentlich so entwickelt? Und dann fiel mir auf, als ich überlegt habe, bei dem Thema Jung gegen Alt, wer von uns ist eigentlich alt und wer jung? Das müssen Sie dann mal einfach entscheiden. Ist ja die Frage, wie man das wirklich so definiert. Auf jeden Fall, der Einzige, der hier schon geboren war auf diesem Panel, als eben in Rom die Verträge unterzeichnet wurden, das war Roger de Weck. Das ist schon so. Sie waren da schon geboren. Als die EU oder der Vorläufer der EU in die Schule kam, mit 6 Jahren wurde ich geboren, ich bin nämlich Jahrgang 63. Als mit 22 dann nach Wehr- oder Zivildienst fing man ja so an zu studieren. Das war 1979, wurde Julia Friedrichs geboren. Und dann, wenn man sagen würde, mit 30 kann man ja mal langsam Familie gründen, Kinder kriegen, sich ein bisschen ausdehnen, da wurde dann Philipp Fritz geboren, der ist nämlich erst 1987 geboren worden. Also dann wissen Sie schon mal, mit wem Sie es hier zu tun haben, alt gegen jung. Mein Name ist Anke Plättner, ich bin freie Journalistin und Moderatorin, moderiere hauptsächlich die Phoenix-Runde, eine wöchentliche Talkrunde, aber arbeite auch fürs ARD-Morgenmagazin und bin seit 2002 in Berlin und kümmere mich da ja um aktuelle Politik. Ich darf Ihnen die Gäste noch etwas genauer vorstellen. Auf der Einladung stand ja Matthias Horrocks, der Zukunftsforscher. Herr Horrocks ist leider krank geworden, aber ich sage ja, bei solchen Diskussionen ist es wie im Fußball, die besten Spieler kommen von der Bank. Und da sind wir total froh, dass Roger de Weck eingesprungen ist als Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft und natürlich Beobachter des Geschehens aus der Schweiz. Und freut uns sehr, dass er uns hier seine Ideen zum Thema Jung gegen Alt präsentiert. Herzlich willkommen, Roger de Weck. Julia Friedrichs ist freie Autorin und Journalistin, ist auch regelmäßig auf Buchmessen unterwegs, denn sie hat auch 2 Bestseller auf jeden Fall geschrieben. Das eine Gestatten Elite und das andere Wir erben. Da geht es eben genau um die Generationen, die ganz viel ererbt von ihren Eltern und der Frage danach, ist es eigentlich gerecht? Darüber können wir gleich natürlich auch sprechen in dieser Fragestellung Jung gegen Alt. Im Moment arbeitet sie an einem längeren Film über die Alternative für Deutschland und beobachtet da 2 Kandidaten sehr eng im Wahlkampf. Ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo man sich auch fragt, wer engagiert sich wie, die Älteren und die Jüngeren. Philipp Fritz ist bei uns. Er ist auch freier Autor und Journalist. Er schreibt für die Berliner Zeitung, für die Jüdische Allgemeine und für die Taz. Und er kennt sich besonders gut aus mit Osteuropa. Das ist sein Schwerpunkt. Er hat polnische Wurzeln, hat auch in Polen gearbeitet und kann uns sehr genau erzählen, wie dort in Osteuropa die Jungen ticken, was das Thema Europa betrifft. Soweit also unser Panel. Frau Friedrichs, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Jung gegen alt. Ich hatte vorher natürlich in der Vorbereitung mit Matthias Hawks darüber telefoniert und da hat er gesagt, das ist die völlig falsche Frage. Wir müssen da gar keinen Gegensatz aufbauen. Das funktioniert gar nicht so. Frau Friedrichs, wie finden Sie es? Ist es die richtige Frage oder die falsche Frage?
Ich finde, es ist eine richtige Frage, eine, die wir uns stellen müssen und sollten. Und ich finde, es ist eine, die erstaunlich selten gestellt wird. Also es muss gar nicht jung gegen alt heißen, aber es ist ja schon so, dass junge und alte widerstreitende Interessen haben und dass wir uns schon fragen müssen, wie wir in einem Land, gerade wie Deutschland, was älter wird, wo die Älteren ja inzwischen die Mehrheit der Wähler stellen und wo die Älteren auch, damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt, auch so vermögend sind wie nie. Also quasi politisch potent sind und sehr vermögend sind. Ich glaube, dass wir uns schon die Frage stellen müssen, wie wir in so einer Gesellschaft eine Dynamik und einen Zukunftsoptimismus erhalten und eben nicht erstarren und quasi eine zementierte Gesellschaft haben wollen, weil natürlich, wenn man älter ist, glaube ich, neigt man dazu, eben ja bewahren zu wollen, das, was man hat, verteidigen zu wollen. Und das könnte aus meiner Sicht eine Gefahr sein, wenn die Struktur so ist.
Stimmt das denn dann noch? Also stimmt das Ihrer Meinung nach, dass die älter sind, sozusagen ja mehr bewahren wollen, wenn man sich das anguckt? Ich glaube, kaum jemand reist so viel in Deutschland wie die ältere Generation. Die sind eigentlich sehr beweglich geworden inzwischen.
Ja klar, beweglich natürlich, aber für sich erstmal, also dass man natürlich seinen Wohlstand genießt und ich glaube auch, dass die ältere Generation weltoffen ist und also wir reden jetzt ja hier relativ pauschalisierend, was natürlich immer eine Gefahr ist. Aber es ist natürlich so, dass wenn man 60, 70 ist, der Blick in die Vergangenheit größer ist als der Blick in die Zukunft, erstmal rein logisch gesehen. Und dass man auch ängstlicher wird, glaube ich, im Alter, ist auch oft was normal ist. Man fühlt sich vielleicht verletzlicher, man fühlt sich leichter angreifbar und man will vielleicht nicht so viel Neues riskieren, ausprobieren. Das ist was mir jetzt bei der Diskussion um die Erbengesellschaft, um die Frage, wie gehen wir mit diesem Vermögen um, immer wieder begegnet ist. Eine Haltung, dass gesagt wurde, das ist unsers, das wollen wir verteidigen und wir wollen gar nicht so viel darüber nachdenken, wie sieht denn die Welt in 20, 30 Jahren aus und müssen wir vielleicht neu rangehen an diese Vermögensfrage, an die Frage, wer hat wie viel und warum.
Ich würde mal gerne, bevor wir weiter diskutieren, hier eine kleine Zwischenfrage einbauen. Ich würde gerne mal hier im Publikum einfach mal fragen, wer ist denn über 60? Trauen Sie sich, die Hand zu heben? Und wer ist denn unter 30? Das geht so.
Und die stehen alle, die Jüngeren.
Die stehen alle. Ja. Und wer ist über 50? Ja, ist doch relativ gut verteilt. Ich sehe das schon. Also ich glaube, gelesen wird von allen. Und es ist schön, wenn die Älteren den Jüngeren das Lesen sozusagen mit auf den Weg gehen und sehen, dass das was Sinnvolles ist und eben dann auch zur Buchmesse kommen. Herr Fritz, wie sehen Sie es? Ist das eine richtige Frage, jung gegen alt? Und wenn Sie nach Polen schauen, sehen Sie da einen Unterschied, wie in Polen mit Älteren umgegangen wird als in Deutschland?
Also ich glaube, die Frage ist falsch. Ja? Denn ihr liegt ein Missverständnis zugrunde, nämlich dass die Alten grundsätzlich gegen die Jungen entscheiden. Ja, wir haben vorhin kurz den Brexit diskutiert. Ich finde es müßig. Also was wollen Sie denn mit den Alten machen? Ja, ihnen ihr demokratisches Stimmrecht absprechen oder ganz frei stalinistisch sagen, ein Mensch ein Problem, kein Mensch kein Problem? Also ich glaube, der Divide ist hier ein anderer. Ja, wenn ich nach Polen blicke, und Sie haben es ja gesagt, das ist das Land, mit dem ich mich am intensivsten beschäftige, ist es so, dass die PiS, also die Regierungspartei, die rechtsnationale Regierungspartei im Oktober 2015 einen erdrutschartigen Wahlsieg hingelegt hat, nicht etwa, weil nur Ältere sie gewählt haben, in dem Sinne ja, zum Nachteil der Jungen oder die Landbevölkerung. Nein, die PiS hat es geschafft, vor allem auch junge, gut ausgebildete Städter anzusprechen. Ja, also die waren das Zünglein an der Waage. Ja. Deswegen würde ich eher sagen, dass das Problem nicht ist, dass die Alten gegen die Jungen stimmen, sondern die Jungen stimmen oft falsch. Und da muss man ansetzen. Ja, genauso wenig ist...
Aber was ist denn falsch?
Ne, in the long run zumindest zu ihrem Nachteil. Ja, also dem Ganzen liegt auch so eine gewisse Problemanalyse zugrunde. Ja? Nämlich, dass wir glauben, dass die Rechtspopulisten jetzt ganz allgemein gefasst das Problem seien. Ja? Aber sie sind vielmehr das Symptom. Ja? Also wenn ich an Diskussionsrunden teilnehme zu Polen oder zu Osteuropa und gefragt werde, warum haben die denn so viel Zuspruch, dann frage ich meist zurück, naja gut, aber warum haben die vermeintlichen liberalen Eliten, die zuvor regiert haben, so massiv versagt? Ja? Und da sind wir bei Ihrem Thema, nämlich Ungerechtigkeit im Sinne von Ungleichverteilung in Gesellschaften. Ja. Und ich glaube, das ist der Divide, dass Ressourcen ungleich verteilt sind und weniger alt gegen jung oder alt und jung.
Aber die Ressourcen sind ja auch zwischen jung und alt ungleich verteilt. Also wir sehen eben, das Vermögen ist in Deutschland so alt, wie es noch nie war. Die vermögendste Kohorte, also der vermögendste Jahrgang, ist der 60 plus. Das war immer ganz lange die Leute, die 50 plus sind, also die mitten im Erwerbsleben stehen. Das waren quasi die wirtschaftlich potentesten. Das hat sich in Deutschland nach oben verschoben, weil eben Arbeit nicht mehr so sehr zur Vermögensbildung beiträgt, sondern vor allem Vermögen, das, was man hat, das, was man verteidigen will. Und das ist was, was natürlich der Gesellschaft schon Dynamik nimmt. Und mir geht es gar nicht darum, dass die Älteren gegen die Jüngeren stimmen oder politisch gegen Interessen der Jüngeren abstimmen. Und ich weiß auch nicht, ob man so klar sagen kann, das sind politisch falsche oder richtige Entscheidungen. Mir geht es einfach darum, wie Ressourcen in der Gesellschaft verteilt sind und dass es da zu einem Machtungleichgewicht kommen kann. Und ich glaube, dass wir da mehr das Augenmerk darauf legen müssen, dass wir da wieder eine Dynamik reinbekommen. Das heißt, dass wir Arbeit entlasten, dass wir den Leuten Aufstieg ermöglichen, dass wir in Chancen investieren. Und das ist, glaube ich, einfach ein Schwerpunkt, der, ich sehe das in Gesprächen mit meinem Vater, das ist dem einfach nicht so nah wie mir. Auch der sagt, theoretisch Bildung ist wichtig, aber praktisch geht er nicht mehr jeden Tag in eine Grundschule und sieht, wo da die Defizite sind.
Aber es ist auch eine Großelterngeneration, die ja schon auch die Probleme ihrer Enkel sieht. Das glaube ich auch.
Genau, das ist auch gut, dass das mehr und mehr passiert. Aber trotzdem ist es eben noch ein bisschen weiter weg. Und das als letzten Punkt, auch in Unternehmen sieht man es ja. Also da würde ich mir schon manchmal von den Älteren mehr Bewusstsein dafür wünschen, wie gut ihre Lage quasi ist, wie gut ihre Versorgungsansprüche sind und wie sehr sie manchmal eben die Jüngeren, wie sehr manchmal die Jüngeren einseitig das Risiko des flexibilisierten Arbeitsmarktes tragen. Und da fehlt mir manchmal einfach das Gefühl bei den Älteren dafür.
Herr De Weck, die Jungen haben die Kraft, die Alten haben die Macht und das Geld. Ihre Rente ist gesichert. Wären Sie gern nochmal jung?
Ja, ich wäre wahnsinnig gern nochmal jung, aber nicht deswegen. Nein, wenn ich nicht 63, sondern 23 wäre, dann würde ich, genau in dem Alter bin ich in den Journalismus eingestiegen, einfach meine Webseite lancieren oder was auch immer mit Kollegen und Kolleginnen, statt einfach in eine Redaktion einzutreten. Das wäre eine ganz neue, wunderbare Möglichkeit.
Mit der man aber schwierig Geld verdienen kann.
Ach, die Lösung würde ich dann schon finden.
Okay.
Und ich glaube, dass das eins der ganz großen Privilegien ist der jüngeren Generation heute. Dank des digitalen Zeitalters ist die Möglichkeit, neue Gebiete zu betreten, sehr viel flexibler, offener, als es in meiner Jugend war, wo letztlich große Konzerne das Sagen hatten und wenig Raum war für ganz kleine Startups. Das Wort gab es auch noch gar nicht. Aus meiner Sicht hat sich aber auch sonst neben der Digitalisierung dreierlei massiv verändert. Und das muss man außerordentlich differenziert beurteilen. Das eine ist, zum ersten Mal in der europäischen Geschichte vielleicht gibt es einfach wesentlich mehr Alte als Junge. Das ist neu. Das mag es gegeben haben nach Kriegen, wo die ganze Jugend, vor allem die jungen Männer dahin gestorben waren. Aber wir haben es zum ersten Mal in der europäischen Geschichte mit einer Überalterung zu tun, wie man sagt. Man sollte sie auch nicht dramatisieren, weil man sehr viel länger einigermaßen jung bleibt. Vor 50 Jahren war man mit in meinem Alter ein alter Mann. So nehme ich mich noch nicht wahr. Und so bin ich körperlich wahrscheinlich auch nicht. Das wirft gewaltige Probleme der Altersvorsorge hervor. Und dort ist in der Tat die Gefahr, dass die junge Generation benachteiligt wird. Das Zweite, was sich im Vergleich zu meiner Jugend geändert hat, als ich das Studium fertig hatte, hatte man das Gefühl, es geht aufwärts und aufwärts und aufwärts, es wird immer besser, überhaupt kein Thema, auch eine Stelle zu finden und. Und das ist vorbei. Das Gefühl einer Generation, die Eltern hatten es tendenziell immer besser, die Jungen wissen, dass es tendenziell immer härter wird. Und das mag durchaus auch Fragen aufwerfen, Ressentiments. Und das Dritte, was sich massiv geändert hat, erst recht, wenn man unzufrieden war, in meiner Jugend gab es eine Alternative zum Kapitalismus, nämlich den Sozialismus. Sie hat je länger, desto weniger Glaubwürdigkeit gehabt, aber in meinem Geburtsjahr war das eine absolut gültige oder als solche gesehene Alternative, bis sie sich dann erledigt hat. Und heute ist für eine Vertreterin, Vertreter der jungen Generation, diese Systemalternative so nicht mehr da, jedenfalls nicht mehr so konkret. Es gibt viele junge Menschen, die an Systemalternativen arbeiten, denken, aber das Ei des Kolumbus ist da nicht gefunden, wird auch nicht so schnell gefunden. Und deshalb die ganz andere Aufgabe, die sich der jungen Generation stellt, innerhalb der einigermaßen gegebenen Rahmenbedingungen, vieles zu verändern. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Also ich habe keine Patentschlussfolgerungen, keine einfachen Schlussfolgerungen. Ich sehe einfach, wie sich die Rahmenbedingungen in vielerlei Hinsicht, in vier Hinsichten geändert haben.
Sie sehen es aber, Sie haben es ja am Anfang gesagt, auch positiv. Herr Fritz, Sie haben gerade sehr mit dem Kopf geschüttelt, also die Frage nach hier Bloggen, Start-up, und das ist doch eine super Chance und das ist doch eigentlich viel schöner als eine feste Redakteursstelle. Sie sind junger Autor, haben auch mal eine feste Redakteursstelle, dann weiß man aber auch nicht, wie lange man so einen Vertrag hat. Also wie geht's Ihnen damit, wenn Herr De Weck das so sagt?
Also ich möchte Ihnen in einigen Punkten widersprechen und bei Ihnen dagegenhalten. Ich wäre gerne einige Jahrzehnte früher geboren worden im kapitalistischen Westen.
Können wir tauschen.
Also um darauf zu sprechen zu kommen, was Sie gesagt haben übers Bloggen, also von wegen das Geld kommt dann schon rein, also ein solcher Satz, das habe ich tatsächlich schon des Öfteren gehört und den muss man sich auch erstmal erlauben können. Ja? Also diejenigen, die sagen, naja, Geld ist nicht so wichtig, ein solcher Satz ist ein Luxus. Und ich weiß ganz genau, ich bin Jahrgang 87, dass ich auch in einer sehr luxuriösen Situation bin, weil ich für mehrere Zeitungen schreibe und so weiter und so fort, aber es gibt da kaum offene Stellen. Also selbst die großen Verlage tun sich schwer, Inhalte im Internet zu monetarisieren. Ja? Und wenn Sie sagen, naja, bloggen, man ist sein eigener Chef und macht das irgendwie so, im Grunde genommen ist jeder Journalist, der schreibt und Texte im Internet publiziert, eine Art Content-Maschine für die großen kalifornischen Internetunternehmen. Die benutzen meinen Content und geben mir kein Geld dafür. Und das finde ich mehr als unverschämt. Ja, also das ist das eine. Und ich habe im Übrigen auch das Gefühl, dass es nicht besser wird. Ja, also meine Eltern sind Zuwanderer, ich bin noch mal in einer etwas anderen Situation, aber ich glaube zu Ungleichverteilung und Vermögen und Erbe und so weiter und so fort, also es ist alles richtig, dass die Alten mehr Knete haben und sowas und sich richtig gut gehen lassen können, aber vor allem in meinen Augen ist das eine Milieufrage. Also wenn ich mit Leuten zusammensitze, mit denen ich studiert habe, ist es zumeist so, die leben in dieser angenehmen Gewissheit, irgendwann mal eine Doppelhaushälfte zu erben. Ja, und können sich dann eben den nächsten Rucksackurlaub durch Südostasien leisten. Aber auch das ist ein Luxus. Das ist ein Luxus und das machen sich viele nicht bewusst. Und die Älteren, die heute Knete haben, die sind ja irgendwann auch nicht mehr da. Und wer hat dann das Geld? Ne? Die nächst jüngere Generation. Und so verfestigt sich Ungleichheit.
Ja. Das ist ja genau das Problem an der Struktur, wie sie ist. Wenn wir uns auf das Vermögen der Älteren verlassen, das ist ja was, was wir jetzt sehen, dann gibt es einige Jüngere, für die ist das erstmal ökonomisch eine gute Lage. Die sind abgesichert. Das wird quasi, das Risiko wird innerhalb der Familie wieder getragen. Das sind halt feudalistische Tendenzen. Also wer das Glück der Geburt hat, es werden im Moment jährlich 250 Milliarden Euro in Deutschland vererbt, Jahr für Jahr. Die werden aber sehr, sehr sehr ungleich vererbt. Also man kann sagen, für ungefähr ein Drittel der jungen Menschen ist dadurch die ökonomische Frage erstmal gelöst. Aber ich glaube, psychologisch beantwortet das noch nicht, weil ich habe sehr viele Erben in meinen Recherchen getroffen, die gesagt haben, was mich erstmal erstaunt hat, weil man blickt ja neidisch auf so ein Leben. Man sieht, ach, die haben eine Wohnung in Berlin, die hat 800.000 Euro gekostet und die können erstmal ohne ökonomische Sorgen ihr berufliches Dasein angehen. Aber auch die haben mir gesagt, ich hätte es lieber selber geschafft. Ich hätte lieber selber mein Schicksal in der Hand gehabt. Da kann man jetzt sagen, ach, die Sorgen möchte ich gern haben. Aber trotzdem zeigt das ja, dass auch da die Jüngeren gerne die Chance auf die eigene Zukunft vielleicht lieber selber in der Hand gehabt hätten. Und man kann das an Japan sehen, eine Gesellschaft, die noch älter ist als unsere, wo die Älteren noch vermögender sind. Da gibt es so Tendenzen und die auch sehr viel geschlossener ist als unsere. Da kann man beobachten, wie eine Jugend erstarrt. Also die jüngeren Japaner, die leben viel länger zu Hause, die gehen seltener Liebesbeziehungen ein, die haben sogar seltener Sex. Und es gibt eine sehr kluge Reportage von meinem Zeitkollegen Malte Henk, der die jüngeren Japaner beobachtet hat. Und er meinte, sie wirken wie dicke Katzen, die auf den Sofas ihrer Eltern liegen und halt von den Älteren gefüttert werden, aber eben nicht dieses Leben in die eigene Hand nehmen. Und das ist ja für Junge immer eine Katastrophe. Und ich glaube, da muss man alle Anreize setzen, dass man den Jungen sagt, lauft, nehmt die Chancen in die Hand, nutzt die Zeit. Also ich bin gerne jetzt geboren oder lebe gerne jetzt. Ich will nur, dass wir selber mehr machen können.
Aber die Älteren, die jetzt was vererben, können ja auch nur deshalb was vererben, weil sie eben ihr Leben in die Hand genommen haben, weil sie auch irgendwie sehr intensiv und fleißig gearbeitet haben. Das kann man ja auch, muss man ja nicht nur negativ
sehen. Ich weiß nicht, ob die Jüngeren heute weniger fleißig und leistungsbereit sind. Das waren halt einfach ganz andere Umstände. Also wer in den 80er Jahren in Westdeutschland erwerbstätig war, der hat einfach eine sehr, sehr günstige Zeit gehabt mit Lohnsteigerungen, mit Hochzinsniveau. Mhm. Der musste relativ wenig private Vorsorge treiben. Mhm. Das war auch einfach Glück der Geschichte. Also diejenigen, die jetzt 65 sind, das war einfach ökonomisch eine goldene Generation. Das ist ja auch okay. Aber
sagen Sie denn, dann müssen wir das, was da vererbt wird, muss eben anders verteilt werden, damit wir eine Chancengleichheit herstellen zwischen Erben und Nichterben?
Ja. Das sage ich. Und auch, dass wir die Steuern von Vermögen, also dass wir Vermögen stärker belasten, das, was da ist, und dafür Arbeit entlasten und dafür quasi den Jüngeren wieder mehr Luft ökonomisch zum Atmen geben und sagen, wer was bewegen will, den bestrafen wir nicht noch durch hohe Steuern. Also Arbeit ist halt in Deutschland sehr, sehr hoch belastet durch Steuern und Sozialabgaben und Vermögen fast gar nicht.
Wenn wir jetzt aber mal den Blick noch ein bisschen weiten, von Deutschland weg nach Europa. Herr Fritz, wo würden Sie denn sagen, wie schafft man denn eine Chancengleichheit zwischen Jung und Alt? Weil ich meine, natürlich haben wir in Deutschland eben, sind wir Vermögen, wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, auch eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wie könnte man denn mehr Chancengleichheit herstellen?
Also ich habe da kein Rezept. Ja. Ich glaube, dass Umverteilung der beste Ansatz ist. Ja. Und jedes Mal, wenn ich nach Polen fahre oder nach Polen blicke, nach Ostmitteleuropa im Allgemeinen, dann bin ich in Sorge, dass viele Prozesse, die ich dort sehe, uns auch hier ereilen könnten. Ja, denn man hat den Markt schon vor Jahren immer weiter liberalisiert, geöffnet, ja, ohne aber an die Errungenschaften der westlichen Moderne, also Liberalisierung auf einer Werteebene zu denken. Ja, und wenn man sich speziell Polen angesehen hat, 2008, 2009, 2010, also im Zuge der Weltwirtschaftskrise, der Finanzkrise, der Staatsschuldenkrise, wurde immer wieder gesagt, naja, die Polen, die Osteuropäer stehen verhältnismäßig gut da, die neuen Osteuropäer, die neuen Schmuddelkinder sind sozusagen die Südeuropäer. Das hat den Polen natürlich auch gut gefallen, aber Makroökonomie ist da nicht alles. Ja? Also um nochmal darauf zurückzukommen, von wegen die Zahlen, ne? Auch in Deutschland sieht es ja nicht schlecht aus, eine geringe Jugendarbeitslosigkeit, die Wirtschaft wächst und so weiter. Das ist nicht alles. Ja? Also im Oktober, November 2015 haben viele deutsche Beobachter nach Polen gesehen und sich gefragt, was machen die denn da eigentlich für einen Scheiß? Ja? Wieso wählen die so eine Partei? Aber die Lebensumstände werden bei der Makroökonomie oft vergessen. Ein guter Freund von mir in Warschau, um jetzt ein bisschen persönlich zu werden, ja, betreibt in einem neuen Stadtteil, in so einer kleinen Siedlung, die heißt Wilanów, ein Café, ja, das Café Plakatówka. Ist ein tolles Café, hat das jahrelang eingerichtet und sowas, spitze. Ja. Seinen Angestellten kann der gute Mann aber kaum mehr als umgerechnet 2 Euro die Stunde zahlen. Und ein Kaffee dort ist beinahe so teuer wie hier auf der Buchmesse. Ja, das heißt, ein Angestellter muss in diesem Café mindestens 2 Stunden arbeiten, um sich im selben Café einen Kaffee leisten zu können. Ja, und da nützen die makroökonomischen Zahlen auch nicht viel. Also dass immer verkürzt gesagt wird, die Osteuropäer haben Probleme mit Flüchtlingen, obwohl sie dort nicht sind. Das ist das eine. Ja, das andere ist aber, dass die Lebensumstände für viele Menschen einfach beschissen sind. Man kann sich dann auch fragen, warum seit 2004, also seit der EU-Osterweiterung, mehr als 2 Millionen Polen das Land verlassen haben. Also warum gehen die jungen, gut ausgebildeten Leute, wenn die Zahlen stimmen? Ja, es sind die Lebensumstände und darüber machen wir uns hier zu wenige Gedanken und das kann auch uns hier treffen, wenn die Ungleichheit weiter voranschreitet. Ich glaube, das ist das größte Problem unserer Zeit, Ungleichverteilung und Frustration in dem Zusammenhang.
Sollen Sie denn dann sagen, es sind dann gerade die Jungen, sind die Abgehängten?
Mitunter ja. Und sie sind zunehmend frustriert, weil sie wissen, dass sie gut ausgebildet sind. Ne? Also ich habe viele polnische Freunde, die Spitzenstudienabschlüsse haben und in Deutschland und Großbritannien auf dem Bau arbeiten als Putzkräfte und sowas. Die haben Soziologie studiert oder Kulturwissenschaften, in dem Sinn eben nicht marktkonform. Ja, und die ärgern sich hier. Ne? Es gibt verschiedene soziologische Studien. Ich habe eine Zeit lang gearbeitet am Institut für Soziologie der FU als wissenschaftlicher Mitarbeiter und dort in einem Projekt, in dem man analysiert hat, inwieweit junge Menschen bestimmte Einstellungen zu Europa haben. Es gab 4 Gruppen, Spanier, Polen, Deutsche und ich glaube Briten. Und es gab in diesen Gruppen dann jeweils nochmal Gruppen mit Auslandserfahrung und ohne Auslandserfahrung. Und tatsächlich hat sich bei den Polen und bei den Spaniern im Übrigen gezeigt, dass Polen und Spanier mit Auslandserfahrung und akademischem Bildungsabschluss im Ausland stärkere Vorurteile gegenüber anderen Gruppen haben als diejenigen ohne Auslandserfahrung. Die haben eben eine gute Ausbildung, gehen irgendwo hin, bilden Cluster, bilden Gruppen, schirmen sich ab und ärgern sich.
Okay. Wir wollen ja noch mal ein bisschen noch mal auf Europa reden. Die Frage halt eben, wie wir dieses Europa weiter zusammenbringen können oder retten können. Viele sagen jetzt schon, man muss es retten. Herr De Weck, was erwarten und erhoffen Sie sich da von den Jungen? Müssen die das machen, das, was die Alten da gerade alle nicht so hinkriegen?
Ja.
Und wie müssen Sie es oder wie können Sie es machen?
Ein kurzer Rückblick. Wir hatten ja in jedem Jahrhundert der westeuropäischen Geschichte, der osteuropäischen Geschichte Krieg. Und was macht man nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust? Man beginnt zweierlei Tendenzen. Man verschachtelt die Interessen der westeuropäischen Nationen, später dann der osteuropäischen auch, so weit, dass sie fast kein Interesse mehr daran haben, Krieg gegeneinander zu führen, angefangen bei Deutschland und Frankreich. Und man schafft eine ganz große, langsame, langweilige, hocheffiziente Kompromissmaschine, Brüssel. Und seitdem es diese beiden Tendenzen gibt, die man europäische Einigung nennen kann, gibt es keinen Krieg mehr in Westeuropa. Und sehr bewusst fängt man damals an mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Man legt zusammen, man vergemeinschaftet die Rüstungsgüter, das, was man braucht, um Krieg zu führen. Und dann fällt die Berliner Mauer, reißt der eiserne Vorhang und bricht das sowjetische Imperium zusammen. Und normalerweise überall dort, wo ein Imperium einbricht, gibt es jahrhundertlang Krieg, Habsburg, Ottomanisches Reich, Kolonialreiche, was auch immer. Und überall dort, wo die EU vernünftigerweise den Transformationsländern eine Beitrittsperspektive eröffnen kann, bleibt es friedlich. Und überall dort, wo die EU vernünftigerweise keine Beitrittsperspektive eröffnen kann, wie auf dem Balkan, Serbien mit dem Gewaltherrscher Milosevic, Ukraine nicht auf der Höhe, nicht verdaulich, da kommt es wieder wie eh und je auf unserem Kontinent zu Blutbädern. Mit anderen Worten, ich finde, und das ist meine Hoffnung und Erwartung auch an die jüngere Generation, dass sie sich bewusst ist, die Europäische Union, die europäische Einigung bei allen Fehlentwicklungen, die es gibt, ist und bleibt ein Friedensprojekt. Ohne europäische Einigung führt Viktor Orban Krieg gegen Rumänien, Krieg, um die ungarischen Minderheiten rund um Rumänien irgendwie einzuverleiben oder was auch immer. Ohne europäische Einigung herrscht weiter Krieg auf dem Balkan. Es ist jetzt kein eigentlicher Friede und. Ich glaube, diese Dimension, die, man sagt immer, der jungen Generation ist das egal, Europa ist Normalität geworden, ist überhaupt nicht Normalität. Sollte dieses Projekt schwer beschädigt werden, und das ist überhaupt nicht auszuschließen, werden wir auf diesem Kontinent wieder Krieg und innereuropäische Flüchtlingsströme erleben. Könnte noch viel weiter gehen, aber das ist vielleicht mal ein Stein ins Wasser geworfen.
Aber die Frage ist, es gibt ja jetzt gerade eine neue Studie von Bertelsmann zur Frage, wie junge Menschen Europa sehen. Da sieht man, dass gerade in Deutschland 87% der Jugend, glaube ich, zwischen 15- und 24-Jährigen sehen es sehr positiv. Aber zum Beispiel in Polen und Ungarn sind es viel weniger. Also warum ist man sich dessen da nicht so bewusst?
Ich glaube, dass die Kommunisten jahrzehntelang jegliches nationale Leben unterdrückt haben, zugunsten einer verlogenen Völkerfreundschaft, die ja gar keine war, die ein Deckmantel war für sowjetischen Imperialismus. Kaum haben diese Nationen, die stolze Nationen sind, die manchmal auch fragile Nationen waren und deshalb ihren Nationalismus umso stärker leben möchten, zurückgefunden zum Nationalen, bringen sie es ein, müssen sie es auch einbringen, vernünftigerweise ins Europäische. Und um beitrittsfähig zu bleiben, müssen sie ihre Ultranationalisten à la Kaczynski, à la Orban und im Zaum halten, sonst wären sie nicht beitrittsfähig. Und zum Glück kommen diese Ultranationalisten, die ins Vakuum hinterlassen, dass die Kommunisten ins Vakuum stoßen, das die Kommunisten hinterlassen haben, zum Glück streben diese Ultranationalisten erst empor, als sie einigermaßen im Korsett, im Wertekorsett, im rechtsstaatlichen Korsett, aber nur einigermaßen der Europäischen Union sind. Sie würden sehr viel weiter gehen, wenn das keine EU-Länder waren.
Frau Friedrich, wie sehen Sie es? Wie sehen Sie die Verantwortung der jüngeren Generation für das Projekt Europa? Muss man da in Deutschland noch für werben oder ist das so selbstverständlich, wie viele ja auch sagen? Wir sehen jetzt diese Demonstrationen, Pulse of Europe, wo in vielen Städten demonstriert, wo es auch aber ganz unterschiedlich vom Alter auch ist, da sammeln sich viele. Also wie sehen Sie die Verantwortung der Jungen?
Ja, ich würde Ihnen zu 100% recht geben. Also es gibt kein Erbe, wofür ich der älteren Generation dankbarer bin als dieses Europa. Ich glaube, die Zustimmung unter jungen Deutschen ist sehr, sehr groß. Was, glaube ich, nicht groß genug ist, ist die Erkenntnis, dass man Dinge neu erkämpfen muss. Ich finde, es ist zum Beispiel unverzeihlich gewesen, von den jungen Briten in so großem Ausmaß nicht zur Wahl zu gehen. Ich habe wenig Verständnis für junge Franzosen, die jetzt, also ich habe jetzt eine Studie gelesen, junge französische Studenten, da sagen fast 50%, sie wissen nicht, ob sie bei der Präsidentschaftswahl wählen gehen werden. Auch dafür habe ich wenig Verständnis und kann bei allen ökonomischen Erklärungen, die es ja immer gibt, kann ich das nicht nachvollziehen. Also ich finde, bei allen Defiziten, die vor allem die Ungleichheit angeht, es gibt was zu verteidigen, es gibt was richtig Gutes zu verteidigen. Und ich habe auch einen sehr viel optimistischeren Blick als der Philipp Fritz vielleicht. Ich glaube, wir leben eigentlich in sehr, sehr guten Zeiten. Und es gibt Stellschrauben, die man dringend bewegen müsste. Es gibt einen Kampf gegen die Ungleichheit, der dringend geführt werden muss. Aber wir haben auch ein Ausmaß an Freiheit, dass ich glaube, was wir entschlossener verteidigen müssen. Also wenn ich jetzt ich wäre nicht gerne in der Bundesrepublik 1980 geboren, auch wenn es da Vollzeitarbeitsverhältnisse gegeben hätte, weil zum Beispiel für mich, ich habe zwei Kinder, hätte das geheißen, dass ich vermutlich meinen Beruf nicht hätte ausüben können, weil eben für Frauen die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch eine ganz, ganz andere war. Das ist ja ein enormer Emanzipationserfolg, den ich niemals missen möchte. Ich glaube eben nur, dass wir dringend eben wieder da mehr Sicherheit reinbringen müssen, dass wir Druck rausnehmen müssen, gerade aus dem Leben, was diese berühmte Rush-Hour-Generation führt. Aber ich glaube, dass das alles machbar ist. Und deshalb bin ich umso froher, dass jetzt so viele junge Menschen ja sich auch wieder repolitisieren. Also vielleicht liegt ja auch eine Chance jetzt in dieser krisenhaften Situation, dass wirklich klarer ist, man muss dafür wieder neu kämpfen. Man kriegt es nicht einfach quasi frei Haus, sondern man muss dafür auch wieder in den Ring steigen.
Würden Sie sagen, Herr Fritz, Nationalismus oder nationalistisches Denken passt nicht zur Jugend?
Hört man mich?
Sprechen Sie mal weiter.
Hallo, geht das? Ich würde es mir zumindest wünschen. Ich
möchte aber wieder widerborstig sein und hier an mehreren Stellen widersprechen.
Ja, tun Sie das.
Also zum einen würdige ich die Leistung der Osteuropäer. Ja, ich glaube, dass es eine große Nummer ist, nach so vielen Jahren, für die Polen zumindest, ist der Zweite Weltkrieg nicht 1944 oder 45 geendet, sondern tatsächlich erst mit dem Verlassen der sowjetischen Truppen Mitte der 90er. Ja, dass dann nach einigen wenigen Jahren sofort wieder Souveränität nach Brüssel abgegeben wird, ist ein riesiger Kompromiss. Ja, so quasi von dem einen Imperium zum anderen, von Moskau nach Brüssel. Ja. Nun, ich definiere die Europäische Union als Imperium, als gutes Imperium. Ja, ich bin kein EU-Feind, ne? Im Gegenteil. Aber es ist nun mal so, dass nationale Souveränitäten weitergegeben werden an eine supranationale Institution, an supranationale Institutionen. Das ist Brüssel. Damit geht ein
Souveränitätsprozess. Einmal Widerspruch und dann sind Sie wieder dran. Ja.
Ein Imperium entsteht immer unter Gewalt. Und das ist das Spannende. Es gibt kein Imperium, das nicht letztlich gewaltsam zusammengezimmert worden wäre. Und das ist eine völlig neue, einzigartige Form in der Weltgeschichte, der freiwillige Zusammenschluss eines ganzen Kontinents ohne jeglichen ökonomischen, militärischen, politischen Zwang. Es sind Volksabstimmungen gewesen, die Leute sind freiwillig beigetreten, auch wenn wie jedes Menschenwerk auch dieses enttäuschen mag später. Aber das mit einem Reich gleichzusetzen und die übelsten EU-Gegner sprechen ja auch vom Vierten Reich. Mhm. Das ist für mich eine völlige Fehlinterpretation dessen, was jetzt auf unserem Kontinent passiert.
Also ich setze hier nichts gleich, aber es gibt durchaus auch in der Politikwissenschaft die Theorie, dass die Europäische Union ein Imperium ist. Ja, also es gibt die Imperientheorie, die besagt, dass Imperien anfangen, an den Rändern zu bröckeln und so weiter und so fort. Das könnte zutreffen auf Europa heute. Es gibt im Übrigen auch ökonomische Anreize, mit denen man Beitrittskandidaten geködert hat. Und es gibt ökonomische Sanktionsmechanismen, die mittlerweile innerhalb der EU gelten. Ja, also, aber das nur am Rande. Ich glaube nicht.
Aber dann ist mein kleines Land, die Eidgenossenschaft, ist auch ein freiwilliger Zusammenschluss von 26 Kantonen, auch ein Reich.
Nun, ich hab nicht von einem Reich gesprochen, aber gut, ja, sicher. Das ist es. Ich bin einfach ein bisschen weniger idealistisch. Ich schaue mir an, was für wen von Vorteil ist und was lohnt sich. Ja? Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass die Nationalisten in Osteuropa eine Lücke vorgestoßen sind, die Kommunisten oder die der Sowjetmensch hinterlassen hat. Ich glaube vielmehr, dass die Kaczynskis und Orbans nun eine Lücke füllen, und entschuldigen Sie den Begriff, die Neoliberalen nicht gesehen haben. Denn ein Teil der alten Elite, der postkommunistischen Elite, die sich oft verbunden hat mit den Marktliberalen in Osteuropa, hat schlichtweg die Jungen vergessen. Also sie können nicht einfach sagen, Grenzen runter, ja, die ökonomischen Grenzen runter, wir holen Investitionen ins Land, heben die Löhne aber nicht an, um Investitionen zu fördern. So bleiben viele irgendwann einfach auf der Strecke. Und für viele Jüngere ist die Europäische Union, und Sie haben es selbst schon angedeutet, eben nicht mehr in erster Linie ein Friedensprojekt, sondern eine Art ökonomische Stütze.
Das ist mir zu sehr eine Opfertheorie. Also das ist ja was vor allem von der Linken oft vorgetragen wird. Ach Gott, die Armen, die unter der Ungleichheit leiden, dann können sie nicht anders als autoritären Rattenfängern hinterherzulaufen.
Das sage ich
auch
nicht.
Also ich finde, ein Mitte-30-Jähriger, der in Polen dieses autokratische Regime wählt, was gegen Frauen, was gegen Freiheit vorgeht, der kann sich nicht auf die Ungleichheit berufen, sondern der soll bitte mit dafür kämpfen, dass man dieser Ungleichheit was entgegensetzt. Weil wir sind immer noch Demokratien. Und wenn die jungen Menschen aktiver wären und mehr sagen würden, zum Beispiel Ungleichheit ist unser Thema, da wollen wir ran. Wir wollen von dem Vermögen der Älteren zum Beispiel was abhaben. Wäre das ja in der Demokratie durchsetzbar.
Das stimmt, ich finde auch, sie sollten es tun. Ja? Aber ich sehe mir die Situation an und frage mich, warum gewisse Gruppen was tun. Und tatsächlich ist es so, also von wegen autoritär und so weiter und so fort, dass in Polen die Optionen fehlen, auch in Ungarn zu teilen. Also wir können ja alle nur fressen, was wir auf dem Teller haben. Ne? Und es ist so, dass die Postkommunisten, die Kommunisten, die Linken in Osteuropa verbrannt waren, aufgrund der kommunistischen Vergangenheit, aber tatsächlich auch, weil es diejenigen waren, die den Markt liberalisiert haben. Ja, also ich finde es ganz schwierig. Das Abtreibungsverbot in Polen geht übrigens zurück auf die Regierung von Donald Tusk, der nun gerade EU-Ratspräsident ist. Das nur am Rande.
Aber wenn wir hier bei den Jungen sind, müsste man vielleicht auch differenzieren. Ja. Ich gehe mit Ihnen soweit einig, dass eine Generation, das sind aber eher die 35 30-Jährigen, 40-Jährigen, 45-Jährigen sehr marktradikal gedacht haben. Vielleicht auch als übertriebene Antwort auf die Planwirtschaft, die evidenterweise nicht funktionierten. Ich sehe aber in der Generation der 20, 25, 30-Jährigen jene Repolitisierung, die sie angemahnt haben, jene Wertehaltung, dass man sich nicht mehr alles bieten lässt. Ich würde sagen, und ich schematisiere unzulässigerweise, dass die mittlere junge Generation eher etwas konservativer ist, auch eher zum Nationalismus neigt, wohingegen die ganz junge Generation sich wieder im Sinne der Gerechtigkeit repolitisiert hat.
Naja, wenn man sich da die Jugendstudien, also für Deutschland kann ich es beantworten, wenn man sich da die Jugendstudien anschaut, ist es eine sanfte Repolitisierung bei den Jüngeren, wo schon alle Hurra schreien, aber die Haupttendenzen sind immer noch Individualismus, Leistungsbereitschaft und auch ein Rückzug ins Private, ins eigene. Also erstmal quasi tatsächlich, ich muss sehen, wie ich klarkomme, wie ich durchkomme, wie ich es schaffe, meine Arbeit irgendwie zu tun und gleichzeitig noch sowas wie Familie gelingen zu können. Und es gibt diese Tendenzen, dass es bei den ganz Jungen sich ändert. Der Klaus Hochulmann erkennt das in seinen Jugendstudien langsam, aber es ist eine sanfte Repolitisierung, die Hoffnung macht, aber es ist jetzt noch nicht der große Basch, der große...
Welche Unterstützung würden Sie sich denn von der älteren Generation da wünschen, wenn man sagt, okay, wir wollen in Europa für ein friedliches Europa, für dieses Projekt weiter streiten, und das macht man ja am besten, wenn man es gemeinsam tut und nicht gegeneinander. Also welche Unterstützung hätten Sie denn gerne von den Älteren?
Erstmal ein Anerkennen der ökonomischen Lage, auch ein Anerkennen der ökonomischen Ungleichverteilung auch zwischen Jung und Alt und zwischen Vermögen und Nichtvermögen. Ich glaube, dass quasi da die Erkenntnis, das wäre schon mal ein großer Schritt. Ich habe es in den Reaktionen auf meine Recherche zu Wir erben gemerkt. Ich habe viele Berichte, viele Reportagen gemacht und habe echt kein Problem damit, auch kritisiert zu werden für Dinge. Aber was da an harscher Kritik von der älteren Generation in Form von Briefen, in Form von Zuschriften kam, das war tatsächlich so massiv, dass es mich ziemlich geplättet hat. Und das war oft eine sehr persönliche Kritik. Also nur weil ihr Jungen nichts auf die Kette kriegt oder dann mich persönlich, nur weil sie zu faul sind, wollen sie jetzt an meinen erarbeiteten Reichtum und wollen das an Ausländer, Arbeitslose und Griechen verteilen, also um es mal ganz pauschal zu machen. Also da fehlte mir sehr einfach die Erkenntnis dafür, dass man als jemand, der jetzt 65 ist, einfach Glück auch hat. Und dass es eben nicht nur die eigene Leistung war. Kein Mensch ist eine Insel. Man lebt immer in Zusammenhängen. Und ich glaube, wenn diese Erkenntnis erstmal da wäre, vielleicht könnte man dann von dieser Grundlage aus gemeinsam überlegen, wie man das eben für die Zukunft auch schafft, wie es auch gelingen kann, eben dieses Glück weiterzugeben.
Wie sehen Sie es, Herr Devek? Wo würden Sie sagen, können Sie die jüngere Generation unterstützen?
Also ich glaube, dass die Erbschaftsfrage zentral ist. Und da kollidieren eigentlich zwei Grundwerte bürgerlichen Denkens. Auf der einen Seite sagen uns die Bürgerlichen Eigenverantwortung, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Selbst ist der Mensch, er muss sein Schicksal, sein Berufsleben in die Hand nehmen. Und das würde bedingen, dass letztlich jeder bei Null anfängt. Mit dem anderen bürgerlichen Grundwerk, nämlich Schutz des Eigentums und dynastisches Tradieren desselben Eigentums. Und hier ist im Grunde genommen eine Inkohärenz bürgerlicher Werte, die eines Tages geklärt werden muss. Sie hätte schon bei der Deutschen Vereinigung zu klären gewesen. Statt all dessen, was man gemacht hat, eine Vermögensabgabe von, sagen wir mal, nur 5%, hätte die Bundesrepublik auf eine völlig neue Grundlage gestellt. In dem damaligen Elan der Deutschen Vereinigung wäre das wahrscheinlich auch gut gegangen. Aber hier haben sozusagen Eigentumsreflexe dagegen gewirkt. Und ich bin mir sicher, dass die Erbschaftsfrage, vielleicht ist es nicht nur einfach eine Erbschaftssteuer, vielleicht müssen es andere gemeinnützige Instrumente sein, dass hier ganz wesentlich an einer Änderung in der Generationenfolge zu arbeiten sein wird.
Aber wie kann das funktionieren, wenn gerade Sie haben ja, oder wir haben ja ganz am Anfang gesagt, die Älteren haben halt eben dann doch noch die Macht und haben sozusagen die Power und würden ja dann auch gerne ihren Besitzstand wahren. Also mit wie viel Hoffnung gehen Sie dahin, dass Sie auch dann was abgeben würden?
Also ich sehe das fast schon ökonomisch. Man kann wunderbar Eigentum vererben. Und gleichzeitig ist das öffentliche Eigentum in Anführungszeichen immer ärmer dran. Und die unerlässlichen Investitionen in die Bildung beispielsweise, in die Qualität der Schulen, der Hochschulen, der frühkindlichen Erziehung, zwecks Integration von Ausländerinnen und Ausländern, werden eher teilweise ausgedünnt und nicht ausgebaut. Und dass hier ein Transfer der Mittel früher oder später stattfinden muss, möglicherweise eine Erbschaftssteuer zugunsten von Bildungsinvestitionen. Das sind Investitionen in die jüngere Generation, und zwar nicht nur in das eigene Kind, sondern in die nächsten Generationen. Solche Modelle wird man entwickeln müssen im Rahmen eines, wie ich mir vorstelle, anderen Kapitalismus, solange man sich nichts anderes als den Kapitalismus vorstellen kann.
Herr Fritz, wie sehen Sie es? Was würden Sie sich wünschen und was merken Sie in Osteuropa? Geht man da dann noch, schaut man da anders auf die ältere Generation oder erwartet man von der älteren Generation was anderes? Oder geht das so schwierig, weil die eben in diesem, ja, in dem anderen System auch groß geworden sind?
Also in Osteuropa im Allgemeinen hat die ältere Generation weniger Vermögenswerte, weniger Kapital. Also da wird anders drüber diskutiert. Aber ich glaube, die gesellschaftliche Konfliktlinie, die es hier gibt, und ich habe es schon mal gesagt, und ich glaube, da stimmen wir auch alle überein, ist nicht notwendigerweise ausschließlich jung und alt, sondern es ist eine Milieufrage. Mich persönlich zum Beispiel nervt nichts mehr als eingebildete Start-up-Milliardäre. Ja, es gibt einfach gewisse Vermögen, die sind eine Unverschämtheit, die sind ein Verbrechen. Ja, das gehört sich nicht. Und da muss man ansetzen, ja, und nicht sagen, es sind nun die Älteren. Wir müssen uns ja auch alle fragen, welche Rolle wir in Zukunft spielen können auf einem Arbeitsmarkt im Sinne von Digitalisierung, Technologisierung, Biotechnologie, Robotik und so weiter. Es wird in Zukunft einfach weniger Arbeit geben. Ja, also warum sollte ich in 20 Jahren zu einem Arzt in irgendeine deutsche Großstadt fahren, wenn es in der Kleinstadt irgendein Roboter viel besser kann. Ja, und die Entwicklungen sind absehbar, das wird alles passieren. Ja. Das heißt, unsere Labor Force Arbeit und Kapital, ja, diesen Cleavage oder diese Konfliktlinie, wird es nicht mehr geben. Ja, wir müssen uns als Arbeitende, egal in welchem Sektor, nun Dienstleistung, was auch immer, anders definieren. Wir werden dann Konsumenten sein, in erster Linie Konsumenten. Und wie können sich Konsumenten organisieren gegen Kapital, wenn es dort einige wenige sehr Reiche gibt? Also ich glaube, das ist die Konfliktlinie in der Zukunft, und die verläuft nicht zwischen Jung und Alt, sondern eben zwischen denjenigen, die haben, die sich gewisse Dinge leisten können, die sich auch gewisse Haltungen und Meinungen leisten können, und denjenigen, die nur noch konsumieren, die nur noch bei Amazon bestellen. Ja? Denn diejenigen, die heute schon wenig haben, ja, sind nicht ausgemergelt und haben keinen Flachbildfernseher, im Gegenteil. Ja? Die können sich immer noch Internethandel leisten. Ne? Und darüber vergisst man oft, inwieweit man gesellschaftlich bereits abgestiegen ist.
Ich würde die letzten 10 Minuten die Chance nutzen, Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch zu fragen, wenn Sie mögen. Und dann bekommen Sie ein Mikro. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und sagen, wen Sie fragen.
Christophe Milicher, ich bin Franzose, ich wohne in Wien. Und ich finde dieses Diskussions- und Europa irrsinnig wichtig. Es wird keine Frage, sondern eine kleine Bemerkung. Es kommt mir vor, dass wir diese Diskussion sehr oft an Begriffsbestimmung eigentlich scheitern. Und insbesondere im Bereich der Ökonomie. Es wurde sehr oft von Kapital, es wurden sehr oft von Vererben und gleichzeitig von Ökonomie. Und ich sehe gerade ein Problem. Kapital, Vererben sind finanztechnischen Angelegenheiten. Ja, und auch wenn es uns gelingt, diese Probleme zu lösen, haben wir noch keine Lösung, um die Ökonomie unserer modernen Gesellschaft zu organisieren. Wir haben keine Privatgüter, wir haben Kollektivgüter, und dafür müssen wir neue Kriterien. Das heißt, mein Beitrag ist es, dass man probiert, von dem Begriff her, diese Trennung zu machen. Finanz, sprich Steuerrecht, sprich Vererben, sprich Kapital, aber gleichzeitig, dass wir unsere begrenzten Ressourcen so ausnützen, dass wir unsere unbegrenzten Bedürfnisse aufteilen können. Danke.
Okay, Vielen Dank für Ihre Anmerkung. Gibt es andere Anmerkungen oder Fragen? Haben wir hier alles beantwortet? Sind Sie so schüchtern und zurückhaltend? Hier gibt es noch eine Frage. Haben wir ein Mikrofon? Dort, ja. Danke.
Wenn man das Kapital jetzt nicht nur als Geld, Finanzen in die Richtung definiert, sondern auffasst als die Kreativität der Menschen, dann entsteht was ganz anderes, wenn man daraus einen Ismus macht, also Kapitalismus, also Kreativismus als Zukunftsgedanke oder Idee. Ich meine, da würde ich ganz neu anfangen zu denken.
Okay, also auch ein Appell, ein bisschen in anderen Kategorien zu denken. Wenn es keine weit, doch hier gibt es noch eine Frage.
Thomas.
Nee, können Sie, sprechen Sie einfach.
Ja. Mein Name ist Thomas Busch und ich möchte den Aspekt von Herrn Fritz nochmal aufweisen, der nämlich meiner Meinung nach auch wichtig ist, weil er sagte, das ist kein Konflikt zwischen alt und jung, sondern wir haben auch ein generelles Problem, dass der Ackergaul zur letzten Jahrhundertwende ausgedient hat, genauso hat der Industriearbeiter ausgedient und wir werden für viele Menschen keine Arbeit mehr haben. Das muss man sich einfach auch mal durch den Kopf gehen lassen, die drunten durchfallen und es gab ja Angebote von, glaube ich, von Stanford University in den USA vor 10 Jahren oder so Studien, die schon gesagt haben, schafft euch Soziologen in den Unternehmen an, ähnlich wie man Beiträge zahlt für Sozialversicherung, zahlt man eben auch für psychologische Betreuung von Leuten, die immer mehr hinten runterfallen. Wir reden hier jetzt auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau mit Leuten, die tatsächlich aus dem Bürgertum vielleicht viele kommen. Aber es gibt da unten eine sehr breite Masse, die immer breiter wird und auch unsere Landschaft in Europa vollkommen verändern wird.
Vielen Dank. Julia Friedrich dazu.
Ja, ich würde dazu gern was sagen, weil mich stört es wahnsinnig, mit welcher Gewissheit immer verkündet wird, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird und wie viel Arbeit in 20 bis 30 Jahren aussehen wird. Wenn man sich anschaut, wie diese Prognosen vor 20, vor 25 Jahren gestellt wurden, es ist qualifizierte Kaffeesatzleserei. Diese Studien besagen nur, was wegfallen wird durch Digitalisierung von den Jobs, die jetzt da sind. Aber niemand vermag zu sagen, welche neuen Arbeitsfelder wird es geben, wie werden die aussehen, was wird dann zu tun sein. Ich bin auch da absolut optimistisch. Ich glaube, uns wird die Arbeit nicht ausgehen und ich glaube auch, es wird nicht zutreffen, dass wir sagen, wir brauchen keine Menschen mehr. Dieses das Ende der Arbeit, das war schon Mitte der 80er, war das die große These. Im Moment gibt es in Deutschland so viele Erwerbstätige wie noch nie. Das heißt, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir uns überlegen, wie kann Arbeit anständig bezahlt werden? Was für Modelle müssen wir suchen, dass Menschen von ihrer Arbeit ein würdiges Leben führen können? Aber dass uns die Arbeit ausgeht, das glaube ich nun im Leben nicht.
Vielleicht ganz kurz darf ich da Herrn Hawkes zu zitieren, der mir vorher noch was zugeschickt hatte, der geschrieben hat, also gerade auch im Hinblick eben auf die alternde Gesellschaft. Alternde Gesellschaft können sehr wohl prosperieren und ökonomisch erfolgreich sein, wenn sie sich zu Wissensökonomien wandeln, in denen Erfahrungswissen wertvoll ist. Also das kann ja auch eine Chance sein, dass man halt eben das Älterwerden eben nicht nur so negativ sieht, sondern wirklich als was Positives. Jetzt gab es, glaube ich, noch eine einzige, gab es hier noch eine Frage und dann machen wir ja Schluss.
Ja, ich möchte meine Vorrednerin ganz kurz noch unterstützen. Die Roboter, von denen Sie eben gesprochen haben, die Roboter muss jemand bauen. Und wenn man sich mal die Automatisierung in Industrien anguckt, dort verschwindet eigentlich unterm Strich wenig Arbeit, wenn ich die Auslagerung in andere Länder noch mit unterm Strich sehe. Also ich glaube auch, es geht darum, was sich allerdings geändert hat, ist die Bezahlung innerhalb der Schichten. Also wie viel denn eine Betriebsleitung, ich will da gar nicht mit dem Boni anfangen, wie viel eine Betriebsleitung bekommt und wie viel Arbeitnehmer mittlerweile bekommen. Und wenn man sich diese Spanne in den letzten 40 Jahren plus das Verschwinden von öffentlichem Eigentum anguckt, also dann ist das für meine Begriffe die Konfliktlinie, aber nicht, wir werden automatisieren alle bei Amazon und das ist alles so ein Weltwunder, was da passiert und wir können nichts dagegen tun.
Gut, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, klar.
Ich, Ich weiß, dass ich mit meinem letzten Satz dann vollkommen neues Fass aufgemacht habe, aber ich glaube, der wichtige Unterschied zu Entwicklungen, die vor 10, 15, 20 Jahren stattgefunden haben, ist, dass technologischer Fortschritt, ich bin kein Freund des Fortschrittsbegriffs, ja, aber ich sage es jetzt einfach mal, dass technologischer Fortschritt sich mittlerweile selbst reproduziert. Und vor dem Hintergrund dessen werden, davon bin ich fest überzeugt, ja, also ich kann mir nur angucken, was jetzt ist, ich weiß auch nicht, was für Arbeitsplätze in Zukunft entstehen werden, ja, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es in Zukunft weniger Arbeit geben wird.
Okay, da müssen wir mal gucken, müssen wir einfach in 50 Jahren kommen wir wieder her und dann reden wir drüber. Ganz zum Schluss noch, Herr De Weck, als letzte Frage, ist Europa für Sie gefühlt jung oder alt?
Es ist ein ganz, ganz junges Gefüge in der Weltgeschichte. Ich meine, wenn wir uns die Ordnungsmuster in der Weltgeschichte überlegen, das Älteste ist der Stamm, der lebt in mancher Weltgegend heute wieder auf. Mhm. Unbedingte Solidarität nach innen, kriegslüsterne sozusagen Feindseligkeit nach außen. Dann kamen die ersten Theokratien, die zu Monarchien wurden. Aus den Monarchien erwuchsen oft eben Imperien. Mhm. Viel, viel später kam das nächste Ordnungsmuster, die Nation, die so diffus ist, dass wir gar nicht so richtig sie zu definieren wissen. Und jenseits von Stamm und Monarchie und Imperium und Nation haben wir diesen Versuch, Europäische Union, der noch nach seinen Formen sucht, der noch lange nicht die definitiven Institutionen hat, der auch in diesem audiovisuellen Zeitalter keine Inszenierung, keine Bilder, keine letztlich Traditionen noch aufweisen kann. Also ein ganz, ganz junges, fragiles Gefüge. 60 Jahre, das ist nichts in der Weltgeschichte. Bin froh, wenn es mindestens noch weitere 60 Jahre gibt, weil ich glaube, jede andere Alternative wäre schlechter.
Okay, vielen Dank. Ist eigentlich schon fast ein Schlusswort, ne? Hört sich so an. Aber nee, wir müssen die Jungen noch schon so Wort kommen lassen, Herr Fritz. Jung oder alt, das Gefühl, Europa?
Schön. Ich weiß nicht, also sowohl jung als auch alt gehören zu Europa. Also ich möchte mich da nicht festlegen. Also Europa ist irgendwie ein alter Kontinent und deswegen auch schön.
Okay, gut. Frau Friedrich, Sie noch was dazu?
Ja, hoffentlich noch langlebig. Also deshalb vielleicht erst in den Kindesschuhen, hoffe ich. Also ich habe 2 Söhne und hoffe inbrünstig, dass ich denen mal ein vernünftiges Europa hinterlassen werde, ein funktionierendes, weil ich glaube, das wäre die einzige Lebensgrundlage für die, die taugt.
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Diskussion, jung gegen alt. Ich würde sagen einfach jung gemeinsam mit alt, da haben wir alle was von. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß noch auf der Buchmesse und übergebe jetzt einfach wieder an Esra Kütschek.
Ja, herzlichen Dank an euch hier auf dem Podium. Und an die Teilnahme vom Publikum. Wir machen jetzt direkt hier weiter im Café Europa zu der Frage, wer oder was ist Europa heute? Wofür wollen wir in Europa einstehen? Und haben hier einen direkten fliegenden Wechsel. Das heißt, Sie können, wenn Sie das Thema spannend finden, einfach sitzen bleiben. Wir haben jetzt den Salon Nummer 5 mit dem Titel Die Abstiegsgesellschaft. Was macht unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert aus? Setzen Sie sich schon mal hin. Es geht hier in 2 Minuten los. Wir machen eine kurze Umbaupause hier vorne.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.